This was my life back then, and although I'm a different man nowadays, I have nothing but affection for the world I used to inhabit and the friends I made. Read on, and I hope you enjoy the ride. John Mayall, Los Angeles, 2019.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Audiofassung der Autobiografie Blues from Laurel Canyon, John Mayall, My Life as a Bluesman. Mehr über den sogenannten Godfather des britischen Blues, John Mayall, und vor allem viel Musik von ihm jetzt. Gewisse Eigenheiten waren schon immer für ihn typisch. Als 14-Jähriger hatte er wochenlang in einem Baumhaus gelebt, weil er für sich sein wollte, wie er später sagte. Als Bandleader trat er oft im Trapper-Look auf mit Lederwams, Stiefeln und Cowboyhut. Um den wohlgeformten Leib trug er einen umgebauten Patronengürtel, in dem statt Patronen seine Mundharmonikas der verschiedensten Tonarten steckten. Neben Mundharmonika spielt er Gitarre, Klavier und Orgel und gilt bis heute als die herausragende Persönlichkeit des britischen Blues und generell als einer der größten Blues-Enthusiasten Englands. Auch eine Besonderheit für einen 1933 in der Nähe von Manchester geborenen Sohn aus gutem bürgerlichen, durch und durch britischem Hause. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einem Special über den weißen König des schwarzen Blues oder den Vater des britischen Blues, wie er genannt wurde. John Mayall, inzwischen 87 Jahre alt, was für ihn aber kein Alter zu sein scheint. Die Corona-Krise hatte seine Tourpläne total ausgebremst, aber nun im Juni 2021 will er in Florida 7 Konzerte geben. Die effektive Pandemiebekämpfung in den USA scheint die Tour im Juni auch uneingeschränkt möglich zu machen. Der Anlass für dieses John Mayall-Programm ist die Veröffentlichung des ersten Teils seiner Werkschau. The First Generation ist der Titel einer stattlichen Box mit 35 Alben aus den Jahren 1965 bis 1974. Enthalten sind auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen plus 2 Bücher und Poster. Fast noch einmal so viele Alben, wie in dieser Box stecken, hat der äußerst produktive Blues-Altmeister bis heute veröffentlicht. Und natürlich sind auch etliche DVDs erschienen, unter anderem von einem Konzert beim Montreux Jazz Festival am 7. Juli 2008, featuring Gary Moore, der im Februar 2011 an einem Herzinfarkt im Alter von nur 58 Jahren gestorben ist. Der Titel »So Many Roads«, erst veröffentlicht im Album A Hard Road von John Mayall and the Blues Breakers aus dem Jahre 1967, damals mit Peter Green an der Gitarre, ist in der Live-Fassung von 2008 mit Gary Moore eine Referenzaufnahme und ein Demonstrationsbeispiel für die emotionale Hochspannung des modernen Blues. John Mayall ist hier nur sozusagen der Stichwortgeber für die beiden Gitarristen Gary Moore und Buddy Whittington, den Lead-Gitarristen und langjährigen Mitstreiter bei den Blues Breakers. Was beide Gitarristen an Intensität und Ausdruck hervorbringen, ist geradezu umwerfend. Nach John Mayalls Gesangsstrophen ist erst Buddy Whittington mit seinem Solo zu hören und danach folgt Gary Moore. Beide Soli sind spieltechnisch anspruchsvoll und emotional hochgradig an- und aufregend. Oh, John Mayall live 2008 in Montreux. Sein Gesang und sein Pianospiel waren hier, bei allem Respekt, nicht die herausragenden musikalischen Ereignisse bei dieser Live-Aufnahme. Es waren die beiden besonders beeindruckenden Gitarrensoli von Buddy Whittington und Gary Moore. Und das ist durchaus eine der Fähigkeiten von John Mayall, dass er als Bandleader zwar der Primus ist, sich aber im musikalischen Bühnengeschehen nicht in den Vordergrund drängen muss. Er ließ seinen Bandmitgliedern schon immer genug solistischen Freiraum, wohlwissend, dass seine Kompositionen dadurch erheblich an Attraktivität gewinnen konnten. Anders als bei den von ihm unterstützten großen Gitarristen und ehemaligen Mitgliedern seiner Band The Bluesbreakers, anders als bei Eric Clapton, Peter Green und Mick Taylor, ist Virtuosität seine Sache nicht. Zwar ist er ein versierter Instrumentalist an der Gitarre, der Mundharmonika, der Hammond-Orgel und dem Piano, aber seine handwerklichen Fertigkeiten sind doch eher limitiert im Vergleich zu den späteren Gitarrenstars seiner früheren Bluesbreakers-Formationen. Der ehemalige Schlagzeuger der Bluesbreakers Keith Hartley sagte einmal, niemand käme auf die Idee, John Mayall als Begleitmusiker für eine Plattenaufnahme zu engagieren. Aber die Bedeutung von John Mayall ist einerseits sein Status als einflussreiche musikalische Persönlichkeit, neben Alexis Corner ist er die Vaterfigur des britischen Blues, und seine Klasse als Songschreiber mit originellen Texten und facettenreichen Blues-Variationen in seinen Songkompositionen. Ein gutes Beispiel für John Mayalls außergewöhnliche Fähigkeiten als Songschreiber, zwar immer vom Blues-Idiom ausgehend, aber kompositorisch oftmals weit über die Standardformen des Blues hinausgehend, ist das Album Blues from Laurel Canyon von 1968, an dem Mick Taylor als Leadgitarrist beteiligt war. Der Song Somebody's Acting Like a Child von John Mayall aus diesem Album Blues from Laurel Canyon gehörte zum Live-Programm des Birthday Concerts in Liverpool am 19. Juli 2003 zum 70. Geburtstag von John Mayall. Und da stand neben Eric Clapton auch Mick Taylor an seiner Seite. Und was Mick Taylor bei dieser Live-Aufnahme gitarristisch zauberte, das ist aller Ehren wert, um nicht zu sagen grandios. John Mayall and the Blues Breakers and Friends featuring Eric Clapton, Mick Taylor und Chris Barber. 70th Birthday Concert. Das ist der Titel des Doppelalbums von 2003 zum damaligen 70. Geburtstag von John Mayall. Der von Mick Taylor so grandios als Solist ausgestaltete Song Somebody's Acting Like a Child entstammte dem 9. und innovativen Album von John Mayall, Blues from Laurel Canyon. Die Songs des Albums waren auch dort entstanden, in der Musikerkolonie Laurel Canyon, wo John Mayall Anfang 1968 für 3 Wochen zum Teil bei Bob Hyde, dem Sänger von Canned Heat, wohnte. Der Laurel Canyon ist eine Schlucht in den Bergen oberhalb von Los Angeles. Hier wohnten in den 60er Jahren viele Musiker, wie etwa Joni Mitchell, Carol King, Linda Ronstadt, David Crosby, Jackson Browne, Roger McGinn, Jim Morrison, Frank Zappa und viele andere mehr. Die kreative Atmosphäre dort hatte auch schon die Briten Graham Nash und Eric Burdon angezogen. Und auch John Mayall sollte sich wenig später im Laurel Canyon niederlassen und ließ sich dort ein Baumhaus zum Wohnen bauen. Wir erinnern uns, schon als 14-Jähriger war er wochenlang nicht aus einem damals selbstgezimmerten Baumhaus herauszulocken. 1979 ereilte ihn aber ein großes Unglück. Als ein Buschfeuer im Laurel Canyon ausbrach, brannte sein Holzhaus komplett nieder. Sein Hab und Gut wurde ein Raub der Flammen, Schallplatten, Tagebücher, Instrumente, sogar Teile seines Archivs. Das schon 11 Jahre vor der Brandkatastrophe entstandene Album Blues from Laurel Canyon, das als Bestandteil der neuen Box Remastered wiederveröffentlicht wurde, ist wie eine Art Blues Suite mit fortlaufender Handlung konzipiert, beginnend mit der Ankunft im Song Vacation und endend mit der Abreise im Song Fly Tomorrow. Der Song 2401 bezieht sich auf ein Treffen mit Frank Zappa und dessen Tochter Moon Unit im Hause der Zappa-Familie, 2401 Laurel Canyon Boulevard. Zappa zog noch im Jahre 1968 vom Laurel Canyon weg in die Hollywood Hills. Ob Zappa wegzog, weil John Mayall seine Hausnummer in seinem Song 2401 veröffentlicht hatte, das ist nicht bekannt. John Mayalls Gesang bei dieser Originalaufnahme von 1968 ist vor allem in den hohen Tönen arg gewöhnungsbedürftig, um es vorsichtig zu sagen. Dagegen ist das Slide-Gitarren-Solo von Mick Taylor ganz vorzüglich. Mick Taylor, hier zu hören im John Mayall Blues Rock 2401 aus dem Album Blues from Laurel Canyon, war der 3. hervorragende Gitarrist, der bei John Mayalls Blues Breakers zur Entfaltung kam, aber nicht zu halten war. John Mayall verlor Mick Taylor an die Rolling Stones. Zuvor war Peter Green gegangen, ein nicht minder exzellenter Gitarrist, der von John Mayle als Ersatz für den ausgeschiedenen Eric Clapton engagiert worden war. Clapton hatte gemeinsam mit Jack Bruce und Ginger Baker das Trio Cream gegründet und Peter Green, der hier im Hintergrund mit seiner Komposition The Supernatural aus dem Bluesbreakers Album A Hard Road zu hören ist, Peter Green gründete zusammen mit Drummer Mick Fleetwood und Bassist John McVie die Band Fleetwood Mac. Beim Album A Hard Road vom Februar 1967 waren alle drei noch Mitglieder der Bluesbreakers. So waren sie zum Beispiel bei der gleich folgenden Aufnahme des Songs Double Trouble noch alle vereint. John Mayle, Gesang und Hammond-Orgel, Peter Green, Gitarre, John McVie, Bass und Mick Fleetwood, Schlagzeug. Charakteristisch bei dieser Aufnahme ist Peter Greens extrem verhallter Gitarrenton, der wie von weit her in die Aufnahme hineinzuschallen scheint. Hier noch eine harmonisch zusammenspielte Gruppe, doch wenig später stand John Mayle ohne das Trio Peter Green, John McVie und Mick Fleetwood da. Die drei hatten die neue Band Peter Greens Fleetwood Mac gegründet. Die häufigen Wechsel in John Mayles Begleitgruppe The Bluesbreakers schienen unterschiedliche Gründe zu haben. So hielt sich lange auch das Gerücht, dass John Mayle immer dann seine Bandmitglieder austauschte, wenn sie ihn spielerisch zu überflügeln drohten. Im Falle von Eric Clapton war es allerdings ganz alleine die Entscheidung von Clapton, ob er blieb oder ging. Als Eric Clapton beschloss, für eine Weile mit befreundeten Musikern nach Griechenland zu reisen und etwas Neues musikalisch auszuprobieren, erhielt Peter Green den Ruf von John Mayle bei den Bluesbreakers einzusteigen. Als Clapton aber merkte, dass sein Experiment mit der neuen Band The Glands nicht den gewünschten Erfolg brachte, kehrte er wenige Wochen später nach England zurück und erhielt sofort seinen angestammten Platz bei den Bluesbreakers zurück. Und Peter Green musste gehen. Als Clapton dann 6 Wochen später endgültig ausstieg, um Cream zu gründen, konnte Peter Green wieder zu den Bluesbreakers zurückkehren. Die Zusammenarbeit zwischen John Mayle und Eric Clapton begann im Frühjahr 1965, nachdem sich Clapton mit seiner seitherigen Band, den Yardbirds, wegen musikalischer und persönlicher Differenzen überworfen hatte. Eric Clapton tourte als Mitglied der Bluesbreakers an der Seite von John Mayle in der Folgezeit ausgiebigst und allmählich verschoben sich die Gewichte innerhalb des Bandgefüges. Eric Clapton wurde der heimliche Star der Gruppe Sein Gitarrenspiel mit einem leicht übersteuerten, singenden Ton war damals hochmodern und begeisterte das Publikum. Auch weil Claptons Soli sich immer weiter ausdehnen konnten, weil John Mayall ihm dies erlaubte und weil Eric Clapton das auch konnte und so gut wie kaum ein anderer englischer Gitarrist damals, 1965. Pete Townshend von The Who sagte einmal rückblickend, die anderen Gitarristen jener Zeit hätten nur ganz kurze Soli gespielt, aber Eric habe einfach die Augen zugemacht und losgelegt. Er sei dabei wirklich abgehoben und für viele sei das damals wie eine sexuelle Erfahrung gewesen. Irgendwann in dieser Zeit fand sich das Graffiti auf einer Londoner Hauswand: Clapton is God. So war es für John Mayall mit den Bluesbreakers plötzlich recht einfach möglich, ein Album aufzunehmen, weil die Plattenfirma vor allem auf die angesagte Zugkraft des neuen Gitarrengotts Eric Clapton baute. Am 22. Juli 1966 erschien das Album unter dem Titel The Bluesbreakers with Eric Clapton und erreichte Platz 6 der britischen Albumcharts. Eine Platzierung, die John Mayall nur einmal in seiner jahrzehntelangen Plattenkarriere sogar noch übertreffen konnte. Sein Album Bare Wires vom Juli 1968 belegte in England sogar Platz 3. Doch sein erstes Album The Bluesbreakers with Eric Clapton hatte das größte Echo auch in den Medien ausgelöst wie sonst kein anderes. Der daraus entnommene Titel Hideaway ist vom Stil her noch relativ konventioneller Bluesrock, aber Eric Claptons außerordentliche Fähigkeiten sind in diesem Instrumentaltitel mehr als deutlich hörbar. Eric Claptons Autobiografie »Mein Leben« kann man über seine Zeit mit John Mayall dies lesen. Zitat: »Irgendwann rief John Mayall an und fragte, ob ich vielleicht Interesse hätte, bei seiner Truppe einzusteigen. Ich kannte ihn aus dem Marquee und bewunderte ihn, weil er damals genau die Musik machte, die die Yardbirds meiner Meinung nach hätten machen können. Er hatte seine Nische gefunden und verließ sie nicht. Er trat in den guten Clubs auf und machte hin und wieder eine Schallplatte, ohne auf den ganz großen Erfolg zu schielen. Dass ich seine beiden Singles Crawling Up a Hill und Crocodile Walk für belanglosen R&B-Pop hielt, spielte dabei keine Rolle, denn die Band bot mir den richtigen Rahmen. Was seinen Gesang und seine Selbstdarstellung betraf, hatte ich auch so meine Zweifel, war jedoch in erster Linie dankbar, dass jemand meine Qualitäten erkannte. Ich hoffte, die Band von dem Jazz-Blues, den sie damals spielte, ein wenig in Richtung Chicago-Blues steuern zu können, und John Mayall schien einverstanden zu sein. Ich glaube, dass er bis zu meinem Einstieg mit seinen musikalischen Vorlieben ziemlich allein gestanden und nun endlich jemanden gefunden hatte, der den Blues ebenso ernst nahm wie er selbst. Im April 1965 stieg ich bei den Bluesbreakers ein und zog in Johns Haus in Lee Green ein, wo er mit seiner Frau Pamela und seinen Kindern lebte. Er war 12 Jahre älter als ich und sah mit den langen, lockigen Haaren und Bart aus wie Jesus. Er hatte ein bisschen was von einem Lieblingslehrer, bekam es aber irgendwie hin, cool zu wirken. Er trank keinen Alkohol und war ein Fanatiker in puncto gesunde Ernährung. Der erste echte Vegetarier, den ich kennenlernte. John war ausgebildeter Grafiker und verdiente ganz ordentlich als Illustrator, unter anderem von Science-Fiction-Büchern und als freier Grafiker für Werbeagenturen. Aber seine eigentliche Leidenschaft war die Musik. Er spielte Klavier, Orgel und Rhythmusgitarre und hatte die fantastischste Plattensammlung, die ich je gesehen hatte, mit äußerst raren Singles, die man sonst nur auf Compilations fand. Fast ein Jahr lang wohnte ich in einer winzigen Kleiderkammer im obersten Stock von Johns Haus, kaum groß genug, um ein Bett hineinzustellen, und ich verbrachte meine Zeit damit, mir seine Platten anzuhören und zur Übung mitzuspielen. Der moderne Chicago Blues wurde mein neues Mekka. Es war ein rauer elektrischer Sound, eingeführt von Leuten wie Howlin' Wolf, Muddy Waters und John Lee Hooker, die aus dem Mississippi-Delta nach Norden gegangen waren, um für Labels wie Chess aufzunehmen. Die herausragenden Gitarristen dieser Richtung waren Otis Rush, Buddy Guy, Elmore James und Earl Hooker, um nur einige zu nennen. Mit Gitarre, Bass, Drums und Keyboard war unser Line-Up perfekt für diese Musik. An den Drums saß Hughie Flint, der später mit Tom McGinnis die Band McGinnis Flint gründete. Ich spielte Leadgitarre, John McVie, der später mit Mick Fleetwood Fleetwood Mac gründete, Bass. Er war nicht nur ein genialer Bassist, sondern auch ein sehr witziger Typ, ein Zyniker mit rabenschwarzem Humor. Da Mail so viel älter war als wir und in unseren Augen einen achtbaren Vertreter des Mittelstandes darstellte, der mit Frau und Kindern am Stadtrand wohnte, war die Banddynamik von Anfang an festgelegt. Er und wir. Er war der Pauker und wir waren die Schlingel aus der letzten Reihe. Bis zu einem gewissen Punkt war er nachsichtig, aber wir kannten seine Grenzen und gaben uns alle Mühe, ihn bis an dieselben zu treiben. Wir feixten hinter seinem Rücken, erklärten ihm, er könne nicht singen und kicherten, wenn er mit nacktem Oberkörper auf die Bühne ging. Er war ein gut gebauter Mann und ziemlich eitel und wir wollten sehen, wie weit wir gehen konnten, bevor er ausflippte. John duldete keinen Alkohol bei der Arbeit, während McVie, unser Wortführer, auch mal einen über den Durst trank, was häufig zu Auseinandersetzungen führte. Zitat Ende. 2003 kam es dann nach rund 40 Jahren wieder zu einer Zusammenarbeit zwischen John Mayle und Eric Clapton beim Konzert zum 70. Geburtstag von John Mayle, dessen Mitschnitt auf DVD und einer Doppel-CD festgehalten wurde. Der Blues-Titel I'm Tore Down, den Eric Clapton auch sang, entstammte ursprünglich dem Clapton-Album From the Cradle von 1994. Die Live-Aufnahme beim Konzert war wieder mal ein Glanzstück. We'll be right back. John Mayall and the Blues Breakers in Friends, Eric Clapton und Chris Barber, aufgenommen 2003 anlässlich des Birthday Concerts zum 70. Geburtstag von John Mayall. Das Doppelalbum erhielt sehr gute Kritiken. Von Überschwang und besonderer Intensität konnte man über die Qualität des Geburtstagskonzertes lesen. Und auch das bis dato letzte Album von John Mayall von 2019, Nobody Told Me, erhielt ausgezeichnete Kritiken und wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. In der Begründung der Jury hieß es, John Mayall zeige, Zitat, all denen, die sich auf ihn berufen, noch einmal mit Bravour, wie moderner Blues zu klingen hat. Statt kürzer zu treten, bat er 6 namhafte Gitarristen zu sich ins Studio und nahm mit ihnen ein Album auf, das vor Frische, Tatendrang und Lebensfreude nur so übersprudelt. Zitat Ende. Die 6 zum Album eingeladenen Gastgitarristen waren Joe Bonamassa, Larry McRae, Todd Rundgren, Alex Lifeson, Stephen Van Zandt und Carolyn Wonderland. Das Album konnte sich auch endlich mal wieder in den Charts platzieren, wenn auch nicht in Top-Rängen. Interessanterweise aber weder in Großbritannien noch in den USA, sondern in Deutschland auf Platz 28, in Österreich auf Platz 68 und in der Schweiz sogar auf Platz 16. Der Blues-Marke John Mayall findet also in Kontinentaleuropa deutlich mehr Zuspruch als im Herkunftsland des britischen Blues und im Mutterland des Blues. Der US-amerikanische Bluesman Joe Bonamassa, der übrigens mit seinen Soloalben in Kontinentaleuropa und vor allem in Deutschland sehr viel mehr Erfolg hat als in den USA oder in England, ist im folgenden Song What I Have Done Wrong an der Seite von John Mayall zu hören, enthalten im aktuellen Album von John Mayall, Nobody Told Me. John Mayall und Joe Bonamassa waren hier gemeinsam zu hören. Es gibt kaum einen namhaften Blues-Rock-Gitarristen, mit dem John Mayall nicht zusammengearbeitet hätte, um nur Paul Butterfield, Walter Trout, Harvey Mandel, Chris Rea, Jeff Haley und Henry Coco Montoya zu nennen. Die populärsten Gitarristen, die Mitglieder seiner Band The Bluesbreakers waren, sind ohne Zweifel Eric Clapton und Mick Taylor. Beide spielten zusammen und gemeinsam mit John Mayall und Chris Barber im Finale des Birthday Concerts zum 70. von John Mayall. Mit der großartigen Aufnahme des Titels Talk to Your Daughter geht der Talk über John Mayall im Kramladen von und mit Volker Rebell zu Ende.